Künstliche Intelligenz ist längst nicht mehr nur ein technologisches Thema. Sie verändert, wie wir arbeiten, wie wir kommunizieren und vielleicht am grundlegendsten, wie wir lernen. Während vielerorts noch darüber diskutiert wird, ob KI in Bildungseinrichtungen erlaubt sein sollte, arbeiten andere bereits daran, Lehre neu zu denken. Nicht als Digitalisierung bestehender Strukturen, sondern als echte Transformation von Lernen und Wissensvermittlung. Mein heutiger Podcast-Gast begleitet genau diesen Wandel seit vielen Jahren wissenschaftlich und praktisch. Professor Dr. Barbara Geier ist Professorin und Leiterin des Masterstudiengangs E-Learning und Wissensmanagement an der Hochschule Burgenland und zählt zu den prägenden Stimmen im deutschsprachigen Raum, wenn es um den sinnvollen Einsatz von KI in Lehre und Weiterbildungen geht. In ihrem Blog und auf LinkedIn nimmt sie Lehrende, Lernende und Organisationen mit auf eine Reise durch die Möglichkeiten, aber auch die Herausforderungen künstlicher Intelligenz im Bildungsbereich. Ich freue mich sehr darauf, heute laut mit einer Expertin denken zu dürfen. Darüber, wie KI tatsächlich beim Lernen und Lehren wirken kann oder wirken könnte. Lassen Sie sich überraschen. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Soziologische Perspektiven. In diesem Podcast geht es um Politisches und Menschliches. Die Gespräche mit meinen Gästen sollen Gedankenfunken streuen und es sollen damit gerne weitere Feuer entfacht werden. Denn Veränderungen gelingen uns Menschen dann, wenn wir einen gemeinsamen Diskurs finden. Und der Grundstock dafür sind Dialog, gemeinsames Denken und Nachdenken. Dazu kann dieser Podcast anregen oder auch irritieren, ganz wie Sie wünschen und wie Sie es zulassen. Audio ab. Guten Morgen, Frau Professor Geier. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und dass Sie sich meine neugierigen Fragen stellen.
Einen schönen guten Morgen.
Frau Professor Geier, Sie sind ja schon sehr, sehr lange in der KI-Forschung zum Thema Lehre und Weiterbildung tätig. Und da habe ich selber, da ich selber als Dozentin an einer Universität im Einsatz bin, sehr viele neugierige Fragen an Sie. Wie gehen wir mit KI in Zukunft um? Was bedeutet das für die Lehre und auch für die Lernenden und die Lehrenden? Und bevor wir gleich ganz tief einsteigen, vielleicht erstmal so ganz zu Anfang die Frage, wie sind Sie dazu gekommen? Wann haben Sie gemerkt, das ist ein riesen Bildungsumbruch?
Ja, das sind sehr unterschiedliche Fragen. Also die eine, im Winter 22, 23 hatte ich einfach Zeit und ich habe mir gedacht, ich mache mal jetzt was in den Weihnachtsferien, was mich interessiert und was mir Spaß macht. Und es ist mir vollkommen egal, ob das jetzt für meinen Job relevant ist oder nicht. Ich habe da ein paar Artikel gelesen, dass es ein neues, cooles Tool gibt, das ich ChatGPT nenne. Und ich probiere das jetzt mal aus. Und ja, das hat sich dann ein bisschen ausgewachsen. Ich habe dann immer mehr probiert. Ich war immer mehr begeistert. Und da man ja nicht immer alle Leute in seinem Umfeld mit solchen Dingen nerven sollte, habe ich dann irgendwann auch angefangen, auf LinkedIn meine Erfahrungen zu teilen, weil ich habe mir gedacht, vielleicht finde ich da irgendjemanden, den das interessiert. So, das war so der Beginn. Und gemerkt habe ich, dass das relevanter ist, wie ich immer mehr Zuspruch, Antworten, Feedback und Reichweite bekommen hat. Das hat sich sozusagen über die Jahre sukzessive aufgebaut. Aber es ist ein Thema, das mich persönlich begeistert, wo ich selbst viel experimentiere. Und ich leite Masterstudien in E-Learning und Wissensmanagement. Wir bilden Leute aus, die E-Learning in Organisationen und Wissensmanagement umsetzen. Und da hat künstliche Intelligenz ganz grundlegende Auswirkungen darauf, wie die Arbeit jetzt und in Zukunft getan wird. Mhm. Und damit müssen wir auch die Ausbildung anpassen, weil die Hochschule Burgenland ist eigentlich eine klassische Fachhochschule, also berufsqualifizierende Ausbildungen müssen sich an das anpassen, wie sich der Job verändert, wenn sie noch relevant sein wollen. Und damit habe ich so dieses mehrere Ebenen, mein persönliches Interesse, mein Spieltrieb, aber auch die Relevanz für den eigenen Studiengang, für die eigenen Lehrveranstaltungen und die Resonanz aus aus LinkedIn, aus dem Substack-Blog. Das ist eine schöne Kombination.
Ich nehme es auch als sehr bereichernd wahr, was Sie schreiben. An dieser Stelle auch vielen herzlichen Dank nochmal dafür.
Danke für das Feedback.
Frau Professor Geier, ich persönlich arbeite auch mit KI. Ich nehme Sie als Sparing-Partner zur Vorbereitung, nochmal zum Gegenprüfen, auch zum Übersetzen. Und gleichzeitig merke ich, wenn ich an die Zukunft denke, dass ich Bauchschmerzen habe, gerade in der Lehre. Deswegen habe ich Bauchschmerzen, weil ich merke, ich glaube, ich bin dem nicht ganz gewachsen. Ich fühle mich manchmal auch etwas überfordert. Ich glaube, dass wahrscheinlich nicht ich die Einzige bin, die das so fühlt, weil ich persönlich merke oder meine zu merken, dass Studierende sich so sehr auf dieses Tool, will ich jetzt mal sagen, stützen, damit arbeiten. Und für mich persönlich wird es schwierig, den Menschen noch zu erreichen. Was lernen wir denn noch? Ist das tatsächlich über KI ein Zugang über Wissen oder ändern sich Lernprozesse tatsächlich bei uns? Wie schätzen Sie es denn ein? Ist das etwas, dass wir wirklich etwas anderes lernen zu lernen? Oder ist es so, dass wir es wirklich nur als Wissenstool verstehen sollten?
Also wie Menschen lernen, wird sich, glaube ich, nicht so grundlegend ändern, wenn wir es jetzt dem Dingen sehen, wie das im Hirn abläuft. Welche Tools wir da verwenden und wie uns diese Tools unterstützen, das hat sich immer wieder geändert. Und das ändert sich jetzt auch gerade. Ich denke, es ist wichtig für Leute, die andere Menschen weiterbilden, zu sehen, es gibt Wissen, das man ohne KI können sollte. Und es gibt Wissen, das man mit KI können sollte. Und wenn man berufsqualifizierend ausbildet, braucht man beides. Das heißt, wir wissen aus Studien, wenn wir KI souverän nutzen wollen, brauchen wir schon ein Wissen. Also ich nenne das die KI-Fachkompetenzschwelle. Die muss man sozusagen überschreiten, um überhaupt die Anforderungen, die Anfragen zu verstehen, um mit der KI zu interagieren. Außerdem reagiert die KI auf mein Sprachniveau, auf mein Kompetenzniveau. Wenn ich jetzt auf PhD-Level, auf Doktoratslevel schreibe, kriege ich was anderes zurück, als wenn ich wie ein 13-Jähriger schreibe. Und das heißt, wenn wir Leute ausbilden wollen, die in dieser Welt gut agieren können, dann müssen die was wissen. Und das Beispiel, das ich da oft verwende, ist das Beispiel des Taschenrechners. Wie der Taschenrechner eingeführt wurde, hatten die Mathematiker auch grundlegende Probleme. Jetzt können wir sie besser verstehen. Und die haben festgelegt, es gibt ein Basiswissen. Das muss man ohne Taschenrechner können. Die Kinder müssen das einmal eins lernen, sonst verstehen sie überhaupt nicht, was beim Taschenrechner rauskommt. Mhm. Danach können sie mit Taschenrechner rechnen und irgendwann rechnen sie auch in der Oberstufe mit Softwareprogrammen und diesen Dingen. Das heißt, wir müssen für unsere Fachgebiete, für das, was wir lernen, festlegen, was ist das Wissen, das man noch ohne KI können muss und was sind Aufgabenstellungen, die wir mit KI lösen, weil wir sie auch später im Job mit KI lösen werden. Mhm. Aber um diese Aufgabenstellungen mit KI lösen zu können, muss ich vorher was wissen. Mhm. Das heißt aber, ich kann nicht erkennen, welche Inhalte mit KI erstellt wurden. Das heißt, ich muss die Überprüfung des Wissens ohne KI in einen Raum machen, in dem ich die KI ausschließen kann. In den meisten Fällen ist das Präsenz oder sehr starke Proctoring-Software. Und außerhalb des Seminarraums kann ich die Teilnehmenden ja mit KI arbeiten lassen. Ich werde auch in der Praxis Ausarbeitungen und Texte mit KI machen lassen. Aber das führt in vielen Fällen zu einer Umstellung des Lehrkonzeptes. Und das ist Arbeit und das ist natürlich unangenehm.
Wenn Sie jetzt von Umstellung des Lehrkonzeptes sprechen, was genau meinen Sie damit? Also wie müssten wir es umstellen? Was für einen Rat geben Sie denn da?
Das, was ich vorher gesagt habe, einfach zu akzeptieren, die KIs, die kommen, um zu bleiben. Ich kann nicht erkennen, ob meine Teilnehmenden KI nutzen oder nicht. Es sei denn, sie machen es ganz, ganz schlecht. Und wenn ich will, dass sie was ohne KI lernen, muss ich das auch entsprechend überprüfen oder in einem Setting machen, wo sie keine KI nutzen können. Und gleichzeitig ist es aber sinnvoll, beizubringen, wie man KI nutzt.
Es läuft darauf hinaus, was Sie jetzt gerade gesagt haben, dass man mündliche Prüfungen mehr macht, statt schriftliche.
Es kommt drauf an, ja. Also beides eigentlich. Ja? Also wir werden eine Renaissance der mündlichen Prüfungen, aber ich kann genauso gut einen Test in Präsenz machen, wo die Teilnehmenden zum Beispiel eine Software installiert haben. Da gibt es auch kostenfrei verfügbare Software, die die Hochschulen oft zur Verfügung stellen. Das heißt, ich habe unterschiedliche, relativ klassische Formate zur Überprüfung des Wissenserwerbs. Nur ich kann das nicht außerhalb eines Raumes machen, den ich überprüfen kann, den ich eingrenzen kann, wo ich KI ausschließen kann. Mhm. Das heißt, ein Problem habe ich bei klassischen Seminararbeiten zum Beispiel, die ich nicht begleite in aktiver KI-Nutzung. Also viele Formate, wenn ich sie so lasse wie jetzt, sind bei den Teilnehmenden sehr beliebt, weil sie sind jetzt sehr wenig arbeiten. Mhm. Aber sie lernen noch nichts dabei. Mhm.
Wenn man Ihre Artikel liest, Frau Professor Geier, dann merkt man, dass dieses Benutzen von, sagen wir mal, ChatGPT oder Lusha oder Claude, dass dieses reine Prompten und Fragen eigentlich erstmal der Einstieg ist in KI. Ja. Dass es da viel andere oder größere Schritte gibt, mit KI zu arbeiten. Könnten Sie da ein bisschen einsteigen, ein bisschen was erzählen aus Ihrer Forschung? Was genau das ist?
Also, wir haben eigentlich verschiedene Ebenen, wie wir mit KI arbeiten können. Und dieser reine Chat, ich schreibe was, KI antwortet mir. Das haben wir jetzt die letzten Jahre gehabt. Das ist schön, aber eine KI, die etwas schreibt oder sagt, ist sehr viel weniger nützlich als eine KI, die etwas für mich tut. Mhm. Das heißt, was wir in den letzten Monaten haben, eigentlich seit Dezember 25, ist eine rasche Weiterentwicklung der KI im Sinne von, dass die KI etwas für mich erledigen kann. Also Sie haben geschrieben, zum Beispiel Sie verwenden das zur Textüberprüfung oder diese Dinge. Ich kann jetzt den Text nehmen, den ich geschrieben habe oder den ich mit KI Feedback optimiert habe. Und wenn ich zum Beispiel in PowerPoint ein Plugin habe, von Code zum Beispiel, dann kann ich einfach den Text hineingeben und sage, mach mir eine PowerPoint draus und es wird die Masterfolie nehmen und mir eine PowerPoint draus machen. Und wenn ich ein bisschen spezifischer haben will, dann kann ich mir auch Zeitleisten erstellen lassen und alle möglichen Spielchen. Ich kann aber auch mit Anwendungen, die auf meinen Desktop zugreifen, wenn ich einzelne Ordner freigebe, Übersichten über ganze verschiedenste Dateien erstellen lassen, mit denen in Excel eintragen lassen, die Dateien umbenennen lassen, die Dateien ein OECR draus machen, das ist maschinenlesbar ist. Ich kann das komprimieren, ich kann das wieder eben andere neue Übersichten machen und ich kann bei einigen Anwendungen auch Konnektoren verwenden. Ich kann im Chat schreiben und mir direkt ein To-Do in meiner To-Do-Liste eintragen lassen. Mhm. Oder das Ergebnis meiner Diskussion als Chat in meiner eigenen Wissensbasis eintragen lassen. Das sind alles Dinge, die jetzt gehen, die ich habe ausprobiert. Das funktioniert. Ja? Das kann man, also ich arbeite im Moment sehr stark mit Claude und dieses Framework funktioniert im Moment da sehr gut, aber wahrscheinlich werden die anderen auch nachziehen. Das heißt, das ist etwas, das ich letztes Jahr gedacht habe, die reden die ganze Zeit über Agenten. Sie haben gesagt, das Jahr 2025 wird das Jahr der KI-Agenten. Ist es nicht geworden, vielleicht am Ende. Aber das Jahr 2026 ist schon das Jahr der Agenten oder des agentischen Systeme. Und die große Gefahr, die ich dabei sehe, ist, dass die Jobs von Praktikanten, die Einstiegsjobs und auch viele andere Jobs übernehmen wird. Das heißt, wenn ich sehe, wie ich mit diesen Systemen arbeite, dann braucht es immer noch sehr viel Eingriff, manuellen Eingriff, eine spezifische Erklärung der Anforderungen, zwischendurch durchschauen und sagen, die Zwischenergebnisse, da passt was nicht, das gehört noch überarbeitet. Diese Perspektive ist nicht einbezogen worden und so weiter. Das heißt, wir sind da schon in einem Bereich, wo man das steuert. Mhm. Aber wenn wir nur davon ausgehen, dass wir die Tätigkeiten haben, die wir jetzt haben, dann kann man das schon sehr, sehr stark beschleunigen. Und das betrifft alle Tätigkeiten, die man auf seinem Laptop durchführen kann. Und das ist auch erschreckend.
Sie haben jetzt gerade Claude angesprochen. Hat es einen Grund, dass Sie mit Claude arbeiten? Oder ist es von der Universität eher vorgegeben? Oder ist es eine persönliche
Nein.
Vorliebe?
Ja. Also ich arbeite schon, also ich habe einen Pro-Account von ChatGPT, von Claude und von Gemini und von Mistral, damit ich das vergleichen kann, auch damit ich meinen Studierenden erzählen kann, was ist der Unterschied, damit ich das auch für meine Blogposts habe und weil ich neugierig bin. Aber deswegen kann ich das auch ganz gut vergleichen. Weil sonst ist es unglaubwürdig, wenn ich sage, das eine gefällt mir besser als das andere. Dafür muss man das auch ausprobieren. Und es gibt auch Dinge, die sind ChatGPT zum Beispiel besser. Also die neue Bildfunktion von ChatGPT ist großartig. Und ich habe am Wochenende haben wir ausprobiert, Gemini hat eine neue Funktion, um Lieder zu erstellen, Lyra. Das ist zwar so, wie Suno sich vor einem Jahr angehört hat, aber es wird sicher noch besser werden. Gestartet habe ich vor allem vor ein paar Monaten, war gerade deswegen mein Lieblingstool, weil es diese Feinheiten in der deutschen Sprache am besten gekonnt hat. Also wenn ich Artikel geschrieben habe, überarbeitet habe, und ich gesagt habe, das sind zwei Absätze und der Übergang gefällt mir nicht, dann hat mir Claude einfach die auf Deutsch, in deutscher Sprache, die besten Vorschläge gebracht mit Abstand. Und was es jetzt hat, ist halt ein Ökosystem an Tools, das die anderen nicht haben. Ein Plugin für Excel, ein Plugin für PowerPoint, Cowork, wo ich gesagt habe, dass wenn ich verschiedene Belege habe, dass es mir die umbenennen, sortieren, in ein Excel eintragen und so weiter kann. Was auch nett ist, ist Claude Code. Das heißt, ich kann Lernspiele erstellen lassen, ohne dass ich überhaupt eine Idee habe, wie man programmiert. Sondern ich kann in einem Chat diskutiere ich zuerst, wie soll dieses Spiel ausschauen und wichtig ist, dass ich eine Idee habe und die spielen mich an, durchdiskutieren diese Dinge und dann kann ich auch sagen, erklär es so, wie wenn das ein Programmierer versteht und dann nehme ich das und gebe das in Claude Code und ich habe was, was ich in Moodle oder in eine Lernumgebung einbauen kann. Das lasse ich gerade meine Studierenden auch machen. Also das sind einfach die, wenn man sich, also mein Studiengang heißt ja nicht nur E-Learning, sondern E-Learning und Wissensmanagement. Und was ich da versuche, ist herauszufinden, wie wird die Automatisierung, die Teilautomatisierung von Wissensarbeit aussehen. Und umso mehr ich das verstehe, umso besser kann ich die Leute ausbilden, die das machen werden. Und das geht mit dem Tool im Moment halt am besten.
Wird durch dieses Tool, was Sie jetzt gerade besprochen haben, Verständnis eher vertieft oder nur beschleunigt?
Das kommt darauf an, wie man es nutzt. Das ist wie bei jeder KI. Also wenn ich, also es gibt dazu auch eine Reihe von Studien und das ist genau das Problem, was wir jetzt mit den Studierenden haben. Ja? Also es gibt, man kann KI nutzen, um das Lernen zu vermeiden und man kann KI nutzen, um mehr zu lernen. Und was wir haben, ist eine kognitive Bifurkation, nenne ich das. Da teilen sich die Lager in die, die mehr lernen und die, die weniger lernen. Und ich denke, es ist unsere Aufgabe als Lehrende und als Personen, die Lernräume gestalten, dass wir versuchen, unsere Teilnehmenden mehr auf die eine Seite zu ziehen und es ihnen nicht so leicht zu machen, auf die andere Seite zu fallen. Und das hängt von den Formaten ab, die wir es ihnen als Aufgabenstellungen geben.
Ich merke bei uns an der Universität, dass es keinen KI-Account gibt für die Studierenden. Das heißt, sie müssen immer noch privat für sich rein in KI. Das heißt aber, viele geben ja das Geld nicht aus, diese 20 oder 30 Euro, die man auch zahlt im Monat. Das heißt, sie arbeiten mit Open KI, die ja doch sehr, sehr beschränkt ist in vielen.
Ja.
Wenn das so ist und die Jugendlichen damit arbeiten, die Studierenden, dann ist es ja kein Mehrlernen oder würden sie es trotzdem noch als Mehrlernen bezeichnen?
Das sind mehrere Ebenen. Also die eine Ebene ist, dass die kostenfreien Modelle deutlich schlechter sind und dass man für 20 Euro im Monat sehr, sehr viel bessere Modelle bekommt. Und dass jeder Student, jede Studentin, die dieses Geld investiert, bessere Ergebnisse erzielt. Oder genauso wie jeder andere auch. Und das andere ist, dass man auch die kostenpflichtige Variante so verwenden kann, um weniger zu lernen. Wenn man mehr lernen will, kriegt man halt nur bessere Ergebnisse. Aber man kann auch die kostenfreie Variante so nutzen, dass man, dass sie einen beim Lernen unterstützt. Und ein schönes Beispiel ist NotebookLM. Das ist ein Tool von Google, das ist frei verfügbar. Und da kann man Unterlagen hochladen. Man muss natürlich schauen, dass das datenschutzrechtlich in Ordnung ist. Aber wenn man jetzt eine Quelle nutzt, die man auch nutzen kann und man stellt Fragen, dann antwortet das nur auf Basis dieser Inhalte. Man kann Podcasts erstellen, man kann Videos erstellen, man kann Infografiken erstellen. Meine Studierenden nutzen das sehr stark, um sich auf Prüfungen vorzubereiten. Zum Beispiel, ich stelle ihnen das für einzelne Lehrinhalte auch solche kuratierten Sammlungen zur Verfügung. Und das kann man wirklich gut nutzen, um mehr zu lernen.
Mhm.
Ist auch ein Tipp für alle, wenn man mit KI anfangen will, das Einfachste ist, mit NotebookLM zu starten.
Mhm. Vielleicht jetzt eine blöde Frage, ich stelle sie trotzdem. Frau Professor Geier, wie macht man es denn, mehr zu lernen mit KI? Wie schafft man das? Wie kann man es umsetzen, ohne dass man einfach nur so ein Output bekommt, das benutzt für irgendetwas und dann war es das?
Also erstens, es gibt keine blöden Fragen und das ist eine sehr gute Frage, KI als Sparringpartner zu verwenden. Also wirklich in den Dialog zu gehen.
Mhm.
Und die meisten haben ja irgendein Interessensgebiet, was sie spannend finden.
Mhm.
Und da mit der KI in den Dialog zu gehen und nachzufragen, tiefer zu gehen. Es gibt viele Leute, die auch im Dialog viel lernen, im dialogischen Lernen sozusagen. Und dafür ist die KI optimal.
Mhm.
Oder jetzt eben auch all diese Formate von NotebookLM zu lernen, zu nutzen, um zu lernen. Wir wissen, dass Leute gerade neue Inhalte sinnvoll noch einmal wiederholen müssen, damit sie sich das merken. Die mehr von den Lerntypen ist zwar widerlegt von der Forschung, aber wenn ich etwas sinnvoll noch einmal wiederholen sollte, ist es natürlich leichter, wenn ich mir das einmal als Podcast anhöre und einmal das Video anschaue und einmal einen Quiz mache, weil es einfach nicht so langweilig ist und kurzweiliger, wenn ich mir das immer nur als Text lese.
Aber ist es nicht so, Frau Professor Geier, dass wenn wir KI benutzen, dass wir vielleicht trotzdem schon ein gewisses Wissen haben sollten? Sie haben es, glaube ich, auch am Anfang schon angesprochen, weil dieses kritische Denken ja schon sehr, sehr wichtig ist, dass wir KI auch hinterfragen, was sie mir bietet. Also ich zum Beispiel mache mit meinem Mann zusammen einen Musikpodcast und ich habe vor kurzem mit KI mich über Mozart unterhalten und da hat KI mir so viel Mist angeboten, wo ich, weil ich Gott sei Dank einiges dann doch wusste von ihm, gemerkt habe, KI gibt mir einfach falsche Informationen. Und das ist doch eigentlich dann auch wieder ein schwieriges Minengebiet, würde ich jetzt mal sagen, in dem sich auch Studierende bewegen, wenn sie zu sehr an KI auch glauben.
Ja, also das sind wieder mehrere Aspekte. Das, was ich zu Beginn gesagt habe, um gut mit KI zu arbeiten, brauche ich ein Basiswissen.
Mhm.
Ich muss diese KI-Fachkompetenzschwelle überschritten haben, die sie offensichtlich bei Mozart überschritten haben, um das gut einordnen zu können. Und ich bin sehr kritisch, was den Begriff des kritischen Denkens im Kontext von Medienkompetenz und AI-Literacy betrifft, weil kritisches Denken, das kann ich nur in Gebieten, wo ich mich auskenne. Sie können kritisches Denken machen im Kontext von Mozart, ja? Ich kann kein kritisches Denken an den Tag legen, wenn es darum geht, eine Laborübung kritisch zu betrachten, ja?
Mhm.
Oder ein Laborsetting. Ja, das ist nicht mein Fachgebiet. Ich kann ein Blended Learning Konzept zum Erwerb von KI-Kompetenz beurteilen. Ja? Da kenne ich mich aus, da kann ich sehr kritisch sein, wenn ich will. Oder hoffentlich konstruktiv, aber da kann ich das machen. Das heißt, kritisches Denken kann nicht im luftleeren Raum bestehen. Kritisches Denken kann nur auf Fachkompetenz aufbauen. Alles andere ist sogar kontraproduktiv, weil es mir die Illusion gibt, dass ich mich auskenne.
Mhm.
Und das ist ja wohl das Schlechteste, was wir haben können. Das heißt, das Basiswissen ist weiter wichtig und mindestens genauso wichtig wie in der Vergangenheit.
Mhm.
Und wir sollten es nicht zugunsten von abstrakten kritischen Denken, das abstrakt eben nicht funktioniert, einschränken.
Wenn ich meine Studierenden jetzt so reflektiere anhand dessen, was sie gerade gesagt haben, merke ich aber oder meine ich zu merken, dass es die jungen Menschen weniger tun. Dass sie also schon weniger fundiertes Wissen haben in manchen Bereichen, sich aber trotzdem total auf KI stützen und verlassen. Wie schaffen wir es denn, dass diese jungen Menschen das auch verstehen, dass da erstmal ein Wissen da sein muss, um mit KI auch sauber und produktiv arbeiten zu können?
Das ist natürlich ein Paradoxon. Wir kennen den Dunning-Kruger-Effekt, der da super reinspielt. Wenn ich etwas nicht weiß, dann weiß ich es nicht. Ja. Das ist halt leider das Problem. Und was der Dunning-Kruger-Effekt auch sagt, wenn jemand vor uns steht und sich da groß hinstellt und sagt, er weiß alles zu einem Fachgebiet, dann wird er wahrscheinlich ziemlich wenig wissen und hat keinen blassen Schimmer. Weil jeder, der sich in ein Fachgebiet tiefer eingearbeitet hat, sieht, dass es da ganz viel gibt, was er oder sie nicht weiß. Mhm. Und damit kann man ja vielleicht mal starten und das auch erklären und versuchen zu verorten, was weiß ich denn in einem Fachgebiet. Und wenn ich glaube, viel zu wissen, dann ist das eigentlich ein Alarmsignal. Also ich weiß ganz, ganz, ganz viel nicht über KI und es gibt noch viel, viel, was ich erkunden, erforschen und entdecken möchte. Und ja, und es ist immer auch wichtig zu wissen, dass es andere Menschen gibt, die noch mehr wissen und von denen man lernen kann. Ohne diese Demut erwerbe ich nicht neues Wissen, sondern, aber gut, das können wir sagen in unserem Alter, ja. Wie sage ich das einem 13-Jährigen?
Ja, oder einem
23. Ja, genau. Ja. Klassische Bildung.
Ja. Gibt es etwas, wo Sie sagen, Sie haben echt Bauchschmerzen damit, wenn Sie an KI und Lernen oder sagen wir mal den universitären Raum denken in der Zukunft? Gibt es da etwas, wo Sie sagen, boah, da will ich noch gar nicht hinspüren, hingucken, weil das kann wirklich uns auf die Füße fallen?
Naja, ich glaube, wir müssen uns verändern, um bestehen zu bleiben. Aber das hängt natürlich vom Teilsektor ab, in dem man sich befindet, im Hochschulbereich. Also wenn wir es jetzt auf den Bereich nehmen. KI verändert den Arbeitsmarkt. Es reduziert die Praktika, die Einstiegsjobs und die Jobs in allem, was wir sozusagen als Wissensarbeit bezeichnet haben. Die Jobs, die überbleiben, sind anders. Und hoffentlich entstehen neue Jobs, aber das ist noch eine Hoffnung, die im Moment in den Wolken verborgen ist. Kann sein, wir hoffen drauf, aber es ist noch nicht sichtbar. Und wenn wir uns also anschauen, welche Optionen, in was sich das sozusagen gliedern wird, welche Optionen wir haben, wenn wir uns da entsprechend anpassen oder auch nicht, dann haben wir drei Wege. Das heißt, der erste Weg ist quasi eine Ausbildung für konkrete Tätigkeiten. Das ist sozusagen das, was wir im berufsqualifizierenden Bereich machen. Das, was wir in den Hochschulen, den Fachhochschulen bisher gemacht haben, müssen wir anpassen, weil diese Jobs wird es nicht mehr geben. Mhm. Also ich rede jetzt nicht vom Mechaniker und vom Dachdecker, sondern von allen, die viel mit dem Laptop arbeiten. Oder den PC. Wir müssen die Grundkompetenzen sichern und wir müssen den Umgang mit KI in diesen Settings lernen. Und wenn die Einstiegsjobs wegfallen, dann müssen wir das auf einem höheren Niveau mit KI machen, damit die Leute trotzdem noch in den Job einsteigen können. Das ist der Bereich, wo ich bin, weil ich an einer Fachhochschule bin. Das betrifft alle berufsqualifizierenden Ausbildungen. Es gäbe aber auch noch die Variante, dass man Ausbildungen sehr, sehr breit aufsetzt. Das ist eher das, was wahrscheinlich viele Universitäten gehen werden. Jetzt auch mit dem kritischen Denken und dem lebenslangen Lernen. Und ja, aber ehrlich gesagt, wir wissen nicht mehr genau, wofür wir ausbilden. Das spüren die Studierenden. Und diese allgemeine breite Ausbildung, da ist die Frage, ob man die nicht auch anpassen muss. Also man muss sie auf jeden Fall auch anpassen, weil wenn man so weitermacht wie bisher, haben die Leute ja ziemlich wenig gelernt, weil sie die alten Formate mit KI machen. Aber wenn man zumindest das anpasst, ja, also das ist sozusagen eher Adaptionsfähigkeit als Kernkompetenz. Und der dritte Weg wäre mehr in Richtung Persönlichkeitsbildung und Urteilsvermögen, eher das, was Elite-Universitäten machen werden.
Das heißt, was müssten die Lehrenden doch tatsächlich jetzt ändern, wenn sie ja, mit jungen Menschen an Universitäten im Einsatz sind, wenn sie über Wissensvermittlung sprechen, über gemeinsames Lernen, was müssen die Lehrenden ändern?
Also zuerst, und das ist der einfachere Teil, sicherstellen, dass die Leute was lernen. Mhm. Also sich die eigenen Formate anschauen, die man bisher verwendet hat, und schauen, kann man die nicht einfach mit KI machen? Und hat man dann was gelernt? Also auf dem Prüfstand stehen alle schriftlichen Arbeiten, die außerhalb des Seminarraums gemacht werden. Insbesondere Seminararbeiten, aber auch alle anderen. Mhm. Und habe ich sichergestellt, dass meine Studierenden Basiskompetenzen in dem Fachbereich erworben haben, den ich vermitteln will. Das ist sozusagen ein Teil. Und dann, wenn ich berufsqualifizierend sein möchte, dann muss ich auch den Umgang mit KI zur Nutzung von Artefakten, von Inhalten, welcher Art auch immer, vermitteln. Dafür muss ich mich davor auch mit dem beschäftigt haben, was da geht. Und das kann ich dann begleiten. Und wenn ich das mache, sind die Studierenden auch für Jobs besser qualifiziert. Aber den ersten Teil sollte man auch ohne allzu viel Kenntnisse hinbekommen, sozusagen mehr wieder zurück in die Präsenz holen. Ich weiß, in der Präsenz ist dann wenig Platz. Was gut funktioniert, ist, sind da viele alte Modelle. Eines davon ist Inverted Classroom im Hochschulbereich, Flipped Classroom im Schulbereich, nennt sich dasselbe Konzept, dass man den Studierenden die Lehrinhalte gibt, sie selber aneignen, zum Beispiel mit Notebook LM, und das zur Verfügung stellt, das in der Präsenz überprüft und ganz wichtig, die Präsenz auch nutzt, um interaktiv und gemeinsam dann weiterzulernen. Weil, ich meine, wir reden das jetzt eh schon seit Jahrzehnten, aber jemand, der seine Vorlesungsfolien runterliest, da ist jeder KI-Chat besser. Mhm. Also nichts gegen mitreißende Vortragende, die von ihrem Thema begeistert sind. Wer das kann, soll das weiter tun, ja. Aber in den meisten Fällen wagen sich die Studierenden, warum sie da eigentlich sitzen und dem zuhören, wenn sie alle in einem Raum sitzen und jetzt das Wertvolle dessen, dass sie in einem Raum sitzen, ist, dass man gemeinsam da ist und gemeinsam lernen könnte, weil die Leute brauchen einen nicht, damit man die Folien vorgelesen bekommt, sondern damit man unterstützt wird, zu lernen, weil das ist das, was bleibt, dass das Lernen für die meisten eine soziale Erfahrung ist. Man hat die Leute auch früher nicht in eine Bibliothek setzen können und sie kommen dann raus und wissen alles. Und die Massive Open Online Courses haben auch eine geringe einstellige Abschlussquote. Das heißt, geht hoffentlich, zumindest ist KI ein starker Treiber, in die Richtung, wovon wir schon seit Ewigkeiten reden, die Lehrenden als Lernbegleiter, die diesen Lernprozess auch designen, weil die Erstellung der Lernunterlagen und mittelfristig auch die Beurteilung wird KI-gestützt erfolgen und man greift nur noch ein und sagt, passt das oder passt das nicht und ich möchte das ein bisschen anders. Aber das wird in das Selbstverständnis sehr vieler Lehrender eingreifen, wenn die Lehrunterlagen erstellt sind und die für die Beurteilung ein Vorschlag vorliegt. Und was bleibt über? Mhm. Und wer sich mit Lernen beschäftigt hat, weiß, da bleibt viel über, aber das ist nicht die Sichtweise wieder klassischer Lehrender.
Wobei ich persönlich von meiner Seite schon auch merke, wir arbeiten nur in Präsenz, also es ist wenig virtuell jetzt, sondern dass wir tatsächlich noch im Hörsaal, im klassischen Hörsaal im Einsatz sind als Lehrende. Aber die Teilnahme der Studierenden nimmt immer mehr ab. Das heißt, selbst wenn du Übungen hast, ich bin kein Freund vom Frontalunterricht, ich finde es total schlecht, aber ich merke es einfach so, du bereitest dich vor, um vielleicht auch im Austausch etwas mit den Studierenden zu erarbeiten, ihnen auch die Möglichkeit zu geben, an Grenzen zu kommen, etwas zu erfahren. Merke ich aber doch bei uns Menschen, ja, wir nehmen diese Präsenz nicht mehr so wahr. Ich weiß nicht, welche Erfahrungen Sie jetzt bei sich haben, ob die Studierenden tatsächlich noch so viel kommen in die Präsenz, Seminartätigkeit. Wie nehmen Sie es wahr? Weil ich es tatsächlich als Rückkehr...
Wir haben Anwesenheitspflicht.
Okay, ja, wunderbar. Gut.
Und das würde ich auch allen empfehlen. Weil wenn du, also das ist wirklich auch eine Empfehlung, weil wozu? Wenn alles Wissen, das ich erwerben kann, daraus besteht, dass ich das Skriptum durchgelesen habe und mein Wissenserwerb nicht darüber hinausgeht und vertieft wird, wozu gibt es die Ausbildung? Das ist jetzt sehr provokant gefragt, aber Ja, die Ausbildung gibt es, weil die Studierenden ein Zertifikat erwerben wollen. Aber wenn die Zertifikatsvergabe die einzige Rechtfertigung sozusagen für den Ausbildungsweg ist, ist die Frage, ob das nicht auf dünnen Beinen steht.
Was glauben Sie denn, was müssen denn auch die Lernenden vielleicht für die Zukunft für sich begreifen und auch implementieren in ihrem Lernen, dass es in der Zukunft, weil Sie sagten es vorher selber, viele Jobs werden wegfallen. Was müssen denn dann die Lernenden begreifen im Umgang auch mit KI?
Gute Frage. Was müssen die Lernenden begreifen? Denn die Frage ist, wofür sie lernen. Mhm. Das ist ein gewisser Teufelskreis, wenn absehbar ist, dass sie keine Jobs bekommen. Wofür lernen sie? Oder welche Interessen haben sie? Das ist sozusagen das Problem mit der intrinsischen Motivation. Also ich denke, es hängt sehr stark ab, von welcher Zielgruppe wir jetzt reden. Mhm. Wenn wir jetzt von Erwachsenen reden, die sich ihr Studium selbst ausgesucht haben, oder wie in meinem Bereich, bei mir im Studiengang sind überwiegend so Leute in ihren 30ern und 40ern und noch älter und manchmal noch jünger. Die haben schon einen Job, die arbeiten, die machen das, damit sie sich weiterqualifizieren, damit sie andere Tätigkeiten machen können, damit sie im Zeitalter von KI Lernräume gestalten, die mit KI, in denen man trotzdem noch was lernt. Ja, da habe ich das Problem weniger, weil ich das Gefühl habe, die Leute haben Job und Familie und wenn sie nebenbei noch hier sitzen, aber das bedingt natürlich, dass man ihnen was vermittelt, wo sie das Gefühl haben, das können sie wirklich, wirklich brauchen.
Das bringt ihnen was, ja.
Mhm. Ja, genau. Mhm. Das ist sozusagen der eigentliche Punkt. Was bringt ihnen das? Welche Kompetenzen erwerben sie? Sozusagen, wenn ich nicht sehe, was mir das bringt, dann versuche ich, den Aufwand minimal zu halten. Mhm. Das ist immanent. Also das liegt jetzt auch nicht an einem einzelnen Menschen, sondern das haben wir alle. Mhm. Wenn ich das Gefühl habe, das bringt mir nichts und ich muss es trotzdem machen, dann versuche ich, meinen Aufwand zu minimieren und trotzdem durchzukommen. Und wenn das bei einzelnen Lehrveranstaltungen passiert, ist das unerfreulich. Aber wenn das im ganzen Studium so ist, dann dann habe ich wirklich nur das Zertifikat zum Abschluss erworben. Und wenn die anderen im gleichen Studium auch nichts erworben haben, bei dem sie dann im Job besser sind als ich, ist es wurscht. Und das ist eigentlich tragisch. Mhm. Aber wenn andere das anders machen, habe ich anschließend ein Problem. Ich bin an einer Fachhochschule, da ist es relativ stark sozusagen berufsorientiert. Wir sind da sehr, sehr praktisch dort. Das ist ein anderer Auftrag, eine andere Grundeinstellung. Wenn ich eine sehr viel breitere Ausbildung anbiete, die sozusagen nicht oder nur begrenzt berufsqualifizierend ist, sondern eine Basis bietet, ein Zertifikat, um anschließend weiterzumachen, dann stellen sich diese Fragen anders.
Also ich merke hier schon in Ihren Antworten, es ist natürlich schon ein gravierender Unterschied, ob ich mit Studierenden arbeite, die tatsächlich schon in einem Beruf tätig sind und sich weiterbilden, berufsbegleitend zum Beispiel, wie Sie es erwähnt haben, oder aber ich habe mit Jugendlichen zu tun, mit jungen Menschen, die gerade aus dem Abitur, bei Ihnen in Österreich, von der Matura rauskommen, anfangen ein Studium überhaupt erstmal anzufangen, ihr erstes Grundstudium, so will ich es jetzt mal nennen.
Genau, ja.
Und da meine ich zu sehen, dass da schon ein gravierender Unterschied auch in dem ist, zu was man bereit ist, sich selber mit einzubringen, was man vielleicht auch erstmal sich anhört, um sich dann erst eine Meinung zu bilden von etwas.
Und vor allem auch, diese jungen Leute kommen aus einem Schulsystem, in dem sie nicht gelernt haben, für ihr eigenes Lernen Verantwortung zu übernehmen.
Ja.
Und in dem sie gelernt haben, dass es wichtig ist, sozusagen durchzukommen und dass die Zertifikate zählen. Es ist wurscht, was ich weiß, es ist relevant, welche Note ich habe.
Korrekt, ja. Mhm.
Und eben nicht Verantwortung für eigenes Lernen zu übernehmen, weil ich mache jetzt das, damit ich eine gute Note bekomme. Und der Rest, also eigentlich ist das System, so wie es jetzt ist, ja nicht darauf ausgerichtet, dass man möglichst viel weiß und möglichst viel hinterfragt, mich in einem einzelnen Gebiet tief einzuarbeiten will. Wenn ich das tue, kann ich in den anderen Fächern nicht sehr gut sein. Es ist ein System, das ausgerichtet ist, in dem System zu funktionieren. Und das ist, haben wir sonst auch. Wenn ich wirklich brillieren will in diesem System und überall möglichst gut sein will, dann kann ich nirgendwo richtig tief gehen. Dann kann ich auch nicht längere Diskussionen führen.
Dann ist es aber nicht mehr die KI das Problem, sondern es ist das System das Problem. das Bildungssystem.
Die KI trifft auf ein Bildungssystem, das zumindest was Österreich betrifft, aus dem vorletzten Jahrhundert stammt und nicht an die Anforderungen des letzten Jahrhunderts angepasst wurde. Und es verstärkt die Probleme, die wir eh schon haben. Also es streut Salz in sämtliche Wunden, die offen da liegen im Bildungssystem.
Also ich denke, was Sie jetzt für Österreich gesagt haben, das können wir auch für Deutschland sagen. So meine Erfahrung, meine kleine, wenige Erfahrung dazu. Aber ich denke, ja, das ist das Bildungssystem auch in Deutschland, was da einfach krankt. Und das mit dem Salz ist ein wunderbares Beispiel dazu. Ich würde ganz gerne nochmal den Bogen machen zu KI. Wie wird sich denn nach Ihrem Verständnis durch KI die Lernveranstaltung ins Jahr 2035 verändern? Lassen Sie uns mal in die Zukunft blicken.
Die einzelne Lehrveranstaltung.
Ja, genau, die einzelne Lehrveranstaltung.
Ja, also ich glaube, dass die Bedeutung der Präsenz steigen wird, weil Präsenz jetzt nur noch als Vorlesung, welchen Wert hat das noch? KI führt dazu, dass die Bedeutung des Menschlichen, des Zwischenmenschlichen, des Persönlichen steigt. Wenn mir einmal was wirklich ein echter Mensch sagt, wenn ich mich austauschen kann, wenn ich im sozialen Verbund lernen kann, dann hat das, wenn ich das gut gestalte, einen hohen Mehrwert in Zeiten wie diesen und in den Zeiten, die noch kommen werden. Das heißt, einerseits quasi sozusagen eine Stärkung der Präsenz, andererseits sozusagen aber auch in der Präsenz eine Überprüfung von Basiswissen, um Idealfall eine Begleitung von der Anwendung von KI in den Fachbereichen, die für das jeweilige Studium relevant sind.
Das heißt, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, dass der menschliche Faktor zunehmen wird, wichtiger werden wird in der Zukunft.
Weil wir einfach für die Ausbildungen, die überbleiben. Mhm. Also wenn ich den menschlichen Faktor nicht in den Vordergrund stelle, wofür brauchen die Leute noch kommen?
Und da brauchst du halt eine Umdenke dafür. Tatsächlich.
Ja.
Ich danke Ihnen, Frau Professor Geier. Sie haben mir bei vielen Dingen auch Mut gemacht und auch, wo ich auch gemerkt habe, da darf ich selber auch noch ein bisschen nachjustieren und nachdenken. Habe ich Ihnen jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, wo Sie sagen, die haben Sie jetzt wirklich vergessen, Frau Lutschewitz, die würde ich ganz gerne beantworten. Gibt es da irgendwas, wo Sie vielleicht sagen, das wäre jetzt ganz brandwichtig, dass Sie das vielleicht jetzt auch aus Ihrer aktuellen Erfahrung oder Forschung, dass Sie was berichten wollen, was ich jetzt noch nicht angesprochen habe? Gibt es von Ihrer Seite da was?
Was ich spannend finde, ist die Forschung dazu, die sagt, KI verdoppelt alle 6 bis 7 Monate ihre Leistungsfähigkeit.
Wow.
Ja, das heißt, es bringt nichts, darauf zu hoffen, dass es vorbeigeht. Mhm. Es ist wichtig, jetzt anzufangen und was zu ändern. Und 91% der Studierenden verwenden KI und wir müssen unsere Prüfungsformate, zumindest unsere Prüfungsformate anpassen.
Ganz ehrlich, ich denke nicht nur die Prüfungsformate, ich denke auch die Präsenz ist es einfach. Dieses klassische, wie Sie es vorher angesprochen haben, diese Frontalunterricht auch in der Schule, das ist vorbei. Das ist, wir müssen mehr in die Interaktion mit den Menschen treten, dass man auch sieht, wie Sie es vorher angesprochen haben, ist da Wissen da? Und wenn ja, wie kann man es weiter verfestigen, wie kann man es weiter aufbauen, wie kann man vielleicht auch Neugierde bei den Menschen weiter antriggern, dass sie über KI hinaus sich vielleicht auch mal wieder an ein Buch ransetzt. Also das ist jetzt meine naive auch Meinung, aber ich denke tatsächlich, KI ist wunderbar in einem gewissen Bereich, aber ein gutes Buch zu lesen und sich in Gedanken anderer zu vertiefen, kann nichts ersetzen.
Ich hoffe von Herzen, dass Sie recht haben. Ich blicke nur auf die letzten Jahrzehnte zurück und dass wir das schon seit Jahrzehnten so sagen, aber die KI drängt uns schon sehr in diese Richtung und ich hoffe, Das ist der gute Teil ein guter Teil der KI, wenn es dazu führt, dass wir mit den Lernenden wieder mehr in Interaktion sind und mehr Lernräume gestalten und nicht nur Vorlesende sind.
Das heißt, das sind dann auch die hellen Seiten der KI, würde ich jetzt mal sagen. Es gibt dunkle und helle Seiten und das sind auf jeden Fall helle Seiten.
So groß wie die Chancen sind auch die Risiken, und beide sind riesig.
Ja. Da haben Sie recht. Gibt es sonst noch irgendeinen Punkt, wo Sie sagen, das würde ich ganz gerne noch den Zuhörenden mitgeben?
Einfach ausprobieren. Mhm. Also über KI reden ist schön, über KI lesen ist auch gut, aber man kommt da nicht weiter, ohne es selbst ausprobiert zu haben. Und wenn man noch nicht begonnen hat, Notebook LM testen.
Notebook LM, also Ihr großer Tipp. Ja, wunderbar. Frau Professor Geier, ich beende den Podcast immer ganz gerne mit so einer Art Kaleidoskop. Das heißt, ich formuliere einen Satz an, manchmal gebe ich auch nur ein Wort vor und Sie bringen den Satz zu Ende oder Sie versuchen ihn zu Ende zu bringen, je nachdem, wie Sie das wünschen. Ich habe mir bei Ihnen mal so 4 Punkte ausgedacht. Ich würde einfach mal starten. Wenn Sie bereit sind für dieses Abenteuer, dann würde ich sagen, let's try. Ja, gut, ja. Wunderbar. Menschen.
Menschen können unglaublich viel lernen.
KI.
Macht mir ganz, ganz viel Spaß.
Zukunft.
Können wir gestalten.
Es ist an der Zeit.
Etwas zu verändern.
Ich danke Ihnen sehr herzlich, Frau Professor Geier, für Ihre Zeit, dass Sie einfach dafür zur Verfügung gestanden sind, heute mit mir, heute Morgen in diesen Dialog einzusteigen. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag, eine gute Woche und sage einfach mal viele liebe Grüße nach Österreich.
Viele liebe Grüße zurück und eine schöne Woche.
Das war eine Folge von Soziologische Perspektiven, einem Podcast zu politischen und menschlichen Impulsen. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören und freue mich über ein Feedback zur Podcast-Folge sehr. Abonnieren Sie diesen Podcast gerne auf Ihrem Lieblingskanal und hinterlassen Sie bitte eine Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcast oder bei Spotify. Und da fällt mir noch ein weiterer wichtiger Punkt ein. Bitte empfehlen Sie diesen Podcast weiter und fühlen Sie sich herzlich eingeladen, Gäste für diesen Podcast zu empfehlen. Ich freue mich, wenn wir beim nächsten Gespräch wieder zusammenfinden. Sie sich auch?